Wie man aus Ohren Augen macht. Storytelling mit den Sinnen erleben. Ein Audio-Feature von Laura Erhardt, Jan-Philipp Puchter, Kim Schrickel und Natascha Weber. Sprecherin der Kuratorin Laura Erhardt. Sprecher des Museumsdirektors Simon Händel.
Grüß Sie, Marie. Wie läuft es denn mit Ihrer Storytelling-Ausstellung?
Gut, ich habe gleich eine Skype-Konferenz mit 4 Experten zum Thema.
Ah ja, fleißig, fleißig. Dann störe ich Sie nicht weiter.
Ich berichte Ihnen später, Marke, wie es gelaufen ist.
Bis dann.
Hallo alle zusammen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich auf ein spannendes Interview mit Ihnen. Da wir nun alle komplett sind, fände ich es schön, wenn sich jeder erst einmal vorstellt. Ach ja, mir fällt gerade ein, im Vorfeld hat Herr Johansson mich darum gebeten, die Fragen auf Englisch zu beantworten, obwohl er Deutsch versteht. Möchten Sie vielleicht dann gleich anfangen, Herr Johansson?
My name is Erik Johansson and I'm a photographer and retoucher. I'm from Sweden, but I live in Prague now, and I work full-time with my personal projects and commission work, mostly advertising.
Also ich bin Irene Bow und bin Autorin von Serien und Romane.
Ja, mein Name ist Daniel Dickopf, ich habe den Spitznamen Dan und ich bin Mitglied der A Cappella-Band Alte Bekannte, die es seit Ende 2017 gibt und bin dort Sänger und auch Texter und Komponist.
Mein Name ist Simon Jäger und ich bin in erster Linie Sprecher. Was bedeutet, ich lese Hörbücher, synchronisiere Filme und Dokumentationen, Werbung im Rundfunk und im Fernsehen, allerdings nur mit Stimme, ohne Bild.
Ich habe ja schon Vorgespräche mit Ihnen allen geführt, weiß aber nicht, ob Sie alle auf dem gleichen Stand sind. Auf jeden Fall ist es so, unsere Museumsbesucher sollen Geschichten mit den Sinnen erleben. Deswegen suche ich Inspiration. Und Ihre Fachkenntnisse als Songwriter, Fotograf, Hörbuchsprecher und Autorin werden die Ausstellung zu einem Erfolg machen. Und für den Einstieg, was bedeutet Storytelling für Sie?
Storytelling. Ich weiß nicht, ob ich eine Moral brauche. Also dieser klassische und die Moral von der Geschichte verbrenne ich nicht oder so ein Blödsinn. Das muss, glaube ich, nicht sein. Aber ich brauche ein Anfang und ein Ende, das ist wichtig. Und was in der Mitte passiert, das ist dann, da gibt's ja dann Regeln. Das kann man ja auch wieder lernen, das kann man auch lesen. Da gibt's ganz schlaue Bücher.
What is a good story and what's the definition of a story? To me, that's quite similar, I guess. It's about creating something, like asking questions and creating something that makes people think, something that's inspiring.
Ich versuche in vielen meiner Songtexte Geschichten zu erzählen tatsächlich und da ist es natürlich eine spezielle Form von Geschichten, die sind ja meistens auf ungefähr 3,5 oder 3 Minuten beschränkt. Das heißt, man muss dann da sehr komprimieren und versuchen trotzdem noch interessant genug zu bleiben und nicht zu sehr zu simplifizieren auch. Und bei einem Song kommt noch dazu, so wie ich die Songs schreibe und wie die meisten Popsongs angelegt sind, gibt es einen Kehrvers, einen Refrain, der mehrfach wiederkommt, der eigentlich die Geschichte zusammenfasst oder auf die Spitze treibt und der wiederholt wird, damit er sich eben auch der Song wirklich im Kopf und im Ohr festsetzt.
Notiz für die Ausstellung. Verschiedene Storytelling-Definitionen zeigen. Jetzt zur Redewendung, seine Sinne schärfen. Schärfen Geschichten unsere Sinne?
Ich denke mal, Geschichten lesen und erleben macht uns auch so ganz schön blind, während wir das erleben. Zum Beispiel, wenn wir Filme angucken, sind wir so auf diesen Film fokussiert. Das heißt, wir schärfen Hören und Sehen, aber wir blenden auch Alltagssachen aus.
Ich glaube aber auch, dass das auch abstumpfen kann. Also, dass wir durchaus manche Sachen nicht mehr wahrnehmen. Also, dass bestimmte Sinne darüber auch dann abgestumpft werden und dann weniger gut funktionieren, weil man es schon so oft gelesen hat, dass man es nicht mehr wirklich wahrnimmt. Das gehört dann zum Alltag dazu.
Also ich meine, ich bin ja auch Vater und habe zwei Kinder im Alter von 8 und 12 und ich glaube, dass die hören sehr viele Hörbücher und der Große liest auch relativ viel, der Kleine noch nicht so. Ich glaube, dass das beides schon die Sinne schärft und dass das viel, viel mehr bringt, als irgendwie sich ein YouTube-Video anzuschauen oder sowas. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher, weil es einfach ein bisschen mehr eigenen Beitrag erfordert.
I think you can sharpen your senses in many ways. I mean, just by repeating something and practicing something over and over, you can get better at anything. I mean, I remember when I was a kid, I had this wallpaper in my room as a kid. And it was kind of abstract wallpaper, and I just looked at the wallpaper to kind of make up like figures and stuff in there. Like there was like, oh, that's a head, and that's like a shape like this, and oh, maybe that's a car, and just looking at these things. And I think this has a lot to do with what I do today when I create images, that it's about associations. Coming up with ideas is a lot about looking at two different things that don't really normally go together and try to find a connection between them. And I guess that's what makes my work maybe good or interesting, that people see, that I practiced that for a long time, I guess.
Moment bitte, das muss ich mir kurz notieren. Übung und Wiederholung schärft die Sinne. Hat Übung, sich Geschichten auszudenken, kann dadurch heute leichter assoziieren. Und wenn dann die Sinne geschärft sind, oder geschärft werden, kristallisiert sich dabei ein Lieblingssinn heraus?
I guess it would have to be the eyes. What I see around me, anything that I see in my daily life can be inspiration for me and fuel to create something.
Und Ihr Lieblingssinn, Herr Dickkopf?
Am liebsten höre ich Geschichten tatsächlich. Am liebsten würde ich Geschichten vorgelesen bekommen als Hörbuch. Und dann ist es mir auch sehr, sehr wichtig, wie die Qualität des Sprechers dann auch ist oder des Lesers.
Können Geschichten dann auch besser werden, wenn so viele Sinne wie möglich angesprochen werden?
I think that activating more senses definitely can make a story better, because the things that we experience with all our senses, and to get into that feeling of being somewhere, I think it could definitely help to activate more senses.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit dem Essen. Dass ein gutes Gericht nicht mehr als 3 Zutaten braucht. Essen generell ist was, das genießt man mit allen Sinnen. Man sieht es, man riecht es, man fühlt es, man schmeckt es. Man darf nicht zu viel reinkloppen. Das heißt immer, zu viele Köche verderben den Brei, weil jeder noch was mit dazu tut und noch was. Und ich glaube, auch bei Geschichten sollte man sich, aber es ist nicht notwendig, alle Sinne anzusprechen, um eine gute Geschichte zu erzählen.
Ich habe gerade total viele Ideen zu meiner Ausstellung, aber was mich nochmal ganz persönlich interessiert, was sind denn Ihre Lieblingsgeschichten?
Oh, that's tricky. I guess I like adventure stories somehow. I mean, I really like children's books and these like very imaginative stories, but it's hard to pick like a favorite one.
Eine Geschichte, die ich als Kind sehr mochte und die ich immer noch wunderschön finde von der ganzen Aussage, ist die Geschichte von Ferdinand dem Stier, die ja auch viele Leute kennen, der halt in Spanien auf seiner Wiese sitzt und dann kommen die Talentspäher, die sozusagen den wildesten Stier finden wollen und alle seine Kollegen reißen sich also da sonst was auf, um da mitgenommen zu werden. Und Ferdinand sitzt nur ganz still rum unter seinem Baum und schnuppert an den Blumen. Setzt sich dann aus Versehen auf eine Hummel und rennt dann durch die Gegend, wodurch er dann mit seiner Wildheit ausgewählt wird, zum Stierkampf zu fahren. Und als er dann in der Arena ist, dann verfällt er wieder in sein altes Muster und ist nicht zu bewegen, den Konflikt zu suchen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne, sehr pazifistische Aussage, die ich humorvoll und nett und auch sehr, ja, mit sehr viel Bedeutung so empfinde, dass das eine sehr starke Geschichte ist.
Ich lese sehr gerne Mark Twain und von dem eigentlich alles. Deswegen gibt es nicht wirklich ein Lieblingsbuch. Wenn ich mir ein Buch aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich gerade, ich glaube, es heißt Europareise oder Eine Reise durch Europa von Mark Twain. Das hat so ungefähr 1000 bis 2000 Seiten, ist ganz auf ganz dünnem Papier, so die Auflage, die ich habe. Und man kann es ewig lesen. Immer wieder.
Frau Bau, was ist Ihre Lieblingsgeschichte?
Das ist von Mary Ryan, Das grüne Feuer. Das ist eine mystische Liebesgeschichte, die in Irland spielt, vor Kriegszeit. Ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg oder dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht mehr. Und das habe ich mit 14 gelesen und es hat mich so bewegt, weil das halt keine typische Liebesgeschichte war, sondern so eine Familiengeschichte und so ein Werdegang.
Nun kenne ich Ihre Lieblingsgeschichten. Aber was sind die Kriterien einer guten Geschichte?
Eine Mischung aus guten Charakteren und einem schönen Spannungsbogen, der keine Szenen enthält, die für die Geschichte unwichtig sind. Und vor allem die Charaktere tragen die Geschichte und die müssen sich halt schön entwickeln, aber nicht auf Krampf, sondern natürlich.
Sie muss mich berühren, in irgendeiner Weise. Ich muss einen Charakter haben, mit dem ich mich identifizieren kann. Oder ich brauche eine Szene, in der ich mich gerne wiederfinde. Oder auch ungerne wiederfinde. Es gibt ja auch Thriller oder sowas, die dann sehr unangenehm sind. Wobei ich keine überbordende Gewalt brauche, um mich unwohl zu fühlen.
Definitiv eine gute Sprache, abwechslungsreiche Sprache, gute Wortwahl, kreativer Ausdruck. Ja, und aber es steht und fällt letztlich mit dem Inhalt. Also ich glaube, man kann auch einen guten Inhalt haben, den man trotzdem noch versauen kann, aber wenn man einen schlechten Inhalt hat, dann ist es fast unmöglich, da wirklich was Packendes draus zu machen.
I think a good story is a story that asks questions, a story that makes you think about something and I think that's what I try to do a lot with my work, to ask questions, to put things in the images that makes you think, why is this happening and how is it happening?
Gute Geschichten stellen Fragen. Für mich ist Spannung das Kriterium für eine gute Geschichte. Aber wie erzeugen Sie Spannung?
Ich habe vor Jahren mal für die Wise Guys ein Lied geschrieben, das wie ein Shanty, wie so ein Seemannslied angelegt ist. Und das Lied heißt auch Seemann, hat unser damaliger Bass gesungen. Und da führe ich die Hörer bewusst in die Irre, wenn sie den Song eben zum ersten Mal hören. Da geht es also darum, dass der Mann dann singt, dass er gerade wieder zu Hause ist, dass aber er schon wieder spürt, wie der Wind ihn hinausruft und er wieder als Seefahrer, als Seemann aktiv werden muss und sie bald verlassen wird und noch nicht weiß, wann er sie wieder sieht und wann er, ob er ihr schreiben kann. Und das Ganze, man hat halt das Bild vor Augen von einem Kapitän, der die Weltmeere besegelt und befährt. Und dann kommt eben als Pointe, dass er der Kapitän der Autofähre von Niederdollendorf nach Bad Godesberg ist. Und das ist natürlich dann eine Riesenpointe. Und das Ganze ist in so einem traditionellen, fast schon schlagermäßigen Stil gehalten, dass die Leute, gerade die auch die Wise Guys kannten und mich eben auch kennen, neugierig wurden. Wie endet das denn jetzt? Das kann ja nicht einfach so jetzt enden. Da passiert doch noch was. Also ein Spannungsaufbau inhaltlicher Natur ist immer eine gute Methode. Es gibt auch Lieder, wo ich ganz, ganz viel Text aneinander gereimt habe und eine Spannung oder auch eine Komik erzeuge, dadurch, dass bestimmte Reime eben sehr auffällig sind oder ein Reim sehr, sehr häufig passiert. Ich würde mir nicht zutrauen, einen Roman zu schreiben. Und ich würde auch keine Gedichte schreiben wollen. Aber wenn ich einen Pop-Song schreibe und dazu den Text, dann habe ich da so viele Ebenen, auf denen ich agieren kann und mit denen ich halt das Ding interessant machen kann, dass das einfach absolut mein Medium ist.
Spannung. Ich glaube, das ist, ich verstehe da meine Stimme mehr als Instrument, nicht als Werkzeug, sondern als, es gibt ja so bestimmte Harmonien in der Musik, da weiß man dann, oh, jetzt passiert was Gruseliges oder die berühmte Harfe, jetzt haben wir eine Rückblende. Und das kann man mit der Stimme schon auch machen, das heißt langsamer werden oder über eine bestimmte Intonation, also nicht ganz so bunt modellieren, sondern eher etwas monotoner bleiben. Ich glaube, das erzeugt schon Spannung. Also einen Kontrast setzen zu der anderen Szene. Wenn ich lustig bin, kann man lustig sein. Und wenn man, wird man ein bisschen gruseliger. Und ja, ruhiger werden. Und dann gibt ja den Rest die Geschichte auch schon vor, wie man damit umgeht.
Aber die meiste Spannung passiert zwischen den Charakteren. Das heißt, wenn die Charaktere 0815 sind oder nur so ganz schwach beleuchtet werden, da entsteht auch keine Spannung. Da kann viel passieren, ohne dass was passiert. Das ist halt die wichtigste Regel, glaube ich. Die Charaktere müssen die Geschichte mittragen und nicht von der Geschichte getragen werden.
Spannung erreicht jeden Sinn und kann unsere Vorstellung beflügeln. Mein Fazit zu unserem Interview: Storytelling lebt von Sinneseindrücken. Und gute Geschichten können von verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Entscheidend allein ist die Wahrnehmung. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich Sie alle zur Ausstellungseröffnung begrüßen dürfte. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön, vielen Dank.
Ja, no problem.
Sinnfreies Storytelling. Ist das möglich? Ein Titel für meine Ausstellung, wie ein chinesisches Sprichwort schon sagt, eine gut erzählte Geschichte macht aus den Ohren Augen.